Herzlich willkommen bei Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Goals mit Julia und Paddy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Perspektivwechsel-Podcast. Wir haben einen Gast heute, eine Gästin. Und zwar haben wir die liebe Nasi bei uns zu Gast. Nasi hat bis letzte Saison noch bei Union gespielt, bei den Frauen. Nationalspielerin für Griechenland seit, korrigier mich, über 10 Jahren. Aber vor allem, und dafür bin ich wirklich super dankbar, weil das ist im Fußball auch nicht der Standard, einfach eine gute Freundin. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass wir jetzt auf so einer Plattform sprechen dürfen, meine Liebe.
Hallo, ich freue mich auch sehr und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir starten bei uns im Podcast immer rein mit einer Dankbarkeitsroutine. Deswegen darfst du direkt mal starten, Nasi. Wofür bist du denn dankbar?
Also erstmal bin ich dankbar für meine Gesundheit, für meine Familie, dass die auch gesund sind, dass wir glücklich sind und einfach, dass wir ein Haus, also ein Dach über den Kopf haben, Haus über den Kopf. Nee, und dass es uns einfach gut geht.
Schön, genau. Schön. Ich bin dankbar, ich war gerade noch was Mittagessen und ich hatte meinen Hund dabei und Hund und Kaffee und das ist immer 50-50.
Ja.
Und er war so fein, er hat sich einfach hingechillt und ich habe einfach Stoßgebet gemacht und das war alles gut. Richtig, richtig schön.
Das ist süß.
Ja. Bevor wir ein bisschen inhaltlich reinschalten, nimm uns mal ganz kurz mit, so Thema Karriere, dass wir so kurz im Bilde sind, wie du jetzt da gelandet bist, wo du gelandet bist.
Okay.
Schieß mal los.
Also ich habe beim FSV Waiblingen angefangen, bei den Jungs habe ich gespielt. Mit 14 bin ich dann zum VfL Sindelfingen gegangen, habe dort B-Bundesliga gespielt, dann erste Bundesliga, zweite Bundesliga. Parallel habe ich auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, U15 und U16. Ja. Das war auch noch da.
Stimmt.
Genau. Und dann U17 habe ich mich für die griechische Nationalmannschaft entschieden. Genau. Und dann bin ich jetzt seit 2012 Mitglied und ja, mit dabei bei der griechischen Nationalmannschaft, habe U17, U19 und jetzt aktuell A-Nationalspielerin bin ich. Und genau, dann von Sindelfingen aus ging dann der Weg weiter nach Kloppenburg. Beim BV Kloppenburg habe dort auch in der zweiten Liga gespielt. Dann bin ich sogar tatsächlich noch mal ein halbes Jahr zurückgekommen nach Sindelfingen.
Weil du uns vermisst hast.
Das ja, sowieso. Damit ich noch mal mit dir zusammenspiele. Nee, also auch das, aber weil ich auch eine Praktikumsstelle beim Daimler bekommen habe, weil ich auch parallel studiert habe und ich ein Praktikum machen musste. Deshalb war ich hier. Und dann ging es sogar tatsächlich nach Amerika, habe dort ein Sportstipendium bekommen, habe dort meinen Master gemacht in MBA, Master of Business Administration.
Schlau ist sie nämlich auch noch,
Junge. Drauf an, in welche Themen. Genau, und dann war ich da 1,5 Jahre und dann ging es dann von Alabama nach Meppen, wo ich in der ersten Liga gespielt habe für 2,5 Jahre. Und dann ging die Reise weiter nach Berlin, zur Union Berlin und war da jetzt 3 Jahre lang dort.
Cool. Ja, ich denke, über Union sprechen wir später nochmal ein bisschen. Das war ja auch ein cooler Weg. Ich bin vor einem halben Jahr oder so, habe ich einen Podcast aufgenommen und es war eine richtig schöne Frage, mit der wir eingestiegen sind. Und zwar, wenn du, also fußballerisch, ne, jetzt, was war dein letzter Gänsehautmoment?
Tatsächlich mein Tor, letztens mit der Nationalmannschaft.
Oh, das habe ich gesehen.
Ja, weil das war halt so, ich hatte halt schon sehr viel Druck und es war halt so ein Druckablass und ja, ich habe mich mega gefreut, weil ich schon seit Jahren kein Tor mehr für die Nationalmannschaft geschossen habe und es war halt einfach ich hatte sogar Tränen in den Augen, weil das halt so befreiend war einfach, ja.
Oh, wie schön.
Ja.
Aber Druck, also warum hattest du Druck?
Ja, weil ich leider jetzt in der letzten Saison nicht so viel Spielzeit bekommen habe bei Union Berlin und ja, dementsprechend wollte ich halt durch die Nationalmannschaft Spielzeit bekommen, mich beweisen, mich zeigen und ja, damit ich dann halt jetzt im Sommer, was Gutes finde und genau, deshalb.
Ja, dann lass mal kurz da bleiben, Druck. Scheinbar hast du es ja gut gemanagt, damit umzugehen, noch mit einem Tor und einem guten Spiel. Mhm. Hast du da bewusst irgendwas gemacht oder bewusst gar nichts gemacht, kann ja auch sein. Das war aber bestimmt auch nicht das erste Mal in deiner Karriere, dass du Druck hattest. Wie ist so das ganze Thema rund um Druck? Wie gehst du damit um?
Also tatsächlich, früher habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht, aber mittlerweile bin ich an den Punkt gekommen, dass ich sogar viel Yoga mache, damit ich runterkomme, damit ich ja, einfach auf mich fokussiere. Ich mache auch Atemübungen, damit ich ein bisschen den Druck halt runter machen kann. Cool. Also genau. Und ja, vorm Spiel schreibe ich mir auch auf einem Zettel meine Ziele auf, was ich halt umsetzen möchte.
Also es sind nicht viele Ziele, die du aufschreiben würdest?
Also jetzt zum Beispiel im letzten Spiel, glaube ich, war, dass ich auf jeden Fall mutig sein soll, mich selbst vertrauen soll und dass ich Spaß haben soll, weil das ist ja das Allerwichtigste. Und dann habe ich sogar geschrieben, dass ich außer vom 16er schießen soll.
Geil.
Ja, und halt, dass jeder Zweikampf halt meiner ist, weil durch sowas kommt man halt ins Spiel rein, also durch Zweikämpfe. Wenn man die gewinnt, dann sammelt man ja Selbstbewusstsein und dann kann man halt abliefern. Genau.
Was ist mutig sein für dich im Spiel? Was bedeutet das?
Dass man einfach seine Qualitäten halt auf den Platz bringt. Dass auch, wenn ein Fehler passiert, nicht nachlässt, dass man halt weiterhin daran arbeitet und dass man einfach, auch wenn der erste Pass nicht geklappt hat und man will nochmal den Pass spielen, dass man den trotzdem macht. Einfach. Und mutig sein heißt auch einfach, sich das Selbstbewusstsein zu sammeln und dann halt einfach mal zu schießen. Genau. Also jetzt, weil ich halt im Zentrum spiele, deshalb.
Ja, für dich genau. Ist das mutig.
Ja, für mich, ja.
Also du bist ja jetzt auch schon nicht ganz mein Jahrgang, aber schon annähernd der 30, würde ich sagen, jetzt einfach mal.
Ja.
Da wächst man ja in sowas auch ein bisschen rein. So, du hast ja jetzt auch schon ein paar Maßnahmen gesagt. Das musstest du ja wahrscheinlich auch mit der Zeit irgendwie erst lernen. Hattest du mal Trainer, die irgendwie so, ich weiß nicht, richtig gut damit umgehen konnten? Es gibt ja sicherlich viele Spieler, Spielerinnen, die irgendwie unter Druck stehen. So, woran merkt man das? Woran merkst du das vielleicht auch als Spielerin, dass die anderen da gerade nicht so gut damit umgehen können? Und was kannst du vielleicht auch als Mitspielerin oder dann als Trainer dazu beitragen, dass die auch ein bisschen
runterkommen? Ja, also man merkt es, wenn... Ich meine, man kennt ja seine Mitspielerinnen. Und wenn die Mitspielerinnen dann plötzlich einen normalen Pass nicht mehr hinbekommen, wenn die sozusagen über den Ball, den Ball verstolpern oder sowas, also man merkt es ja direkt. Und dann versuche ich halt, die Spielerin tatsächlich mal auch auf die Seite zu nehmen und zu sagen, hey, wir sind da. Wir sind, ich meine, du bist nicht allein auf dem Feld. Wir sind 10 weitere plus die ganze Bank. Also wenn das jetzt im Spiel ist und vertraue einfach auf deine Stärken. Also dass sich die Spielerinnen wirklich auf ihre Stärken halt fokussieren. Und ich meine, Fußball ist ein Fehlersport und es gehört halt einfach dazu. Und nur durch Fehler kann man ja lernen.
Und wie würdest du sagen, hast du das gelernt? Also weil das eine ist ja, ne, Fußball ist ein Fehlersport. Das ist ja einfach, wenn man das sagt. Aber heißt ja trotzdem nicht nur, weil man sagt, dass die Spielerin dann auf einmal damit umgehen kann. So, weißt du?
Ja, definitiv nicht. Also ich hatte tatsächlich einen Trainer, der das mir auch beigebracht hat, der halt mich trotz allem halt immer wieder aufgestellt hat, der wirklich in mich vertraut hat und ja, einfach gesagt hat, Nasi, mach. Also der hat mich nicht voll bombardiert, so mit Sachen, ja, du musst das machen, sondern du kannst Fußball spielen, spiel einfach dein Spiel. Taktisch, klar, musst du dich so und so verhalten, das ist ja immer wichtig. Aber ansonsten vertraue einfach auf deine Stärken. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, dass man, auch wenn eine Spielerin oder ein Spieler auch mal nicht am Spieltag halt abliefert, weil er 10.000 andere Gedanken hat oder manchmal hat man halt so Blockaden halt in sich, dass er trotzdem vielleicht beim nächsten Spieltag halt trotzdem dieses Vertrauen bekommt, nochmal halt anzufangen zum Beispiel. Und ja, das ist halt so ein Prozess. Natürlich, wenn es halt um Leistungssport geht, kann man sich das manchmal nicht leisten, auch als Trainer natürlich, dass die Person dann wieder auftritt. Aber manchmal muss man einfach die Spielerin trotzdem aufstellen oder den Spieler trotzdem aufstellen. Und meistens klappt das halt. Und natürlich halt auch im Training, auch die zu motivieren und sagen, hey, weitermachen, das ist gut und so weiter. Ja.
Jetzt hast du ja vorhin ein bisschen deine Station erzählt, da sind ja auch der ein oder andere Trainer, Trainerin gewesen in der Zeit. Offensichtlich muss ich keine Namen nennen, aber was hat denn, wenn du jetzt an den besten Trainer oder die beste Trainerin in deiner Karriere denkst, warum ist es oder die beste gewesen? Was hat die besonders gemacht?
Ich finde, sportlich gesehen, also fußballerisch gesehen, waren die meisten Trainer richtig, richtig gut bei mir. Aber ich finde halt, das Menschliche fehlt halt leider oft. Also das heißt, dass man wirklich auch mit den Spielerinnen halt redet, dass man wirklich auf die zugeht, fragt, hey, wie geht's dir? Und denen halt auch so eine Stütze halt ist, also für die Spielerinnen, genau. Weil man merkt es ja, wenn
Verstehe.
es einem ja nicht so gut geht, man ist ja gefühlt 24/7 halt hockt man aufeinander. Genau. Und ja, das ist halt so, was mir halt so geholfen hat auch, dass ich halt schon im Austausch mit den Trainern war oder mit den Trainerinnen und ja.
Jetzt ist ja geil, ne, wenn man so ein Beispiel hat, okay, so ist richtig gut. Wenn du jetzt mal an den schlechtesten Trainer denkst, den du jemals hattest,
Ja.
warum war das der schlechteste?
Also sportlich gesehen, wie gesagt, hatte ich keinen, aber menschlich gesehen, weil ich finde es halt immer schwierig, wenn man, guck mal, hier Frau schon mal direkt, wenn man einfach nicht ehrlich zu den Spielerinnen ist. Also ja, man kann zum Beispiel jemanden nicht aufstellen, das ist ja gar kein Problem, aber dass man halt wirklich sagt, hey, das und das ist das Problem, arbeite an diesen Punkten. Und wenn das halt nicht passiert und du dann auch nur Ausreden mitbekommst, ist halt nicht greifbar für dich.
Ich verstehe. Oh ja, Ehrlichkeit ist schon so ein Ding, gell?
Ja.
Ist voll schwierig, weil wenn du halt 13 Spielerinnen hast, wo du keinen Grund hast, keine davon nicht spielen zu
Ja.
lassen, kracht's halt. Was willst du dann 12 und 13 sagen, gell?
Ja, aber da kannst du ehrlich sagen und sagen, hey, ich habe mich jetzt für die Spielerin entschieden, zum Beispiel, weil die Trainingswoche besser war. Oder weil jede Spielerin hat ja unterschiedliche, also vielleicht haben wir ähnliche Stärken, aber vielleicht ist ein Punkt besser. Dann kannst du sagen, hey, ich habe die Spielerin wirklich, weil wir diesen Gegner haben und deshalb brauchen wir, keine Ahnung, eher eine Kopfballstarke im Zentrum oder sowas. Oder eine
Verstehe.
Schnelle oder sowas. Also, dass man halt schon so ein bisschen, dass man es greifbarer macht, weil ich habe kein Problem, auf der Bank zu sitzen, aber ist halt schwierig, wenn du halt wirklich nur Ausreden bekommst oder ja, halt nicht so greifbare Sachen.
Ja, verstehe ich.
Ja.
Hattest du auch Mitspielerinnen, für die das anders war? Oder würdest du sagen, das ist schon die Grundsatzmeinung, so dass man viel mit dem Trainer im Austausch sein will, dass man viel Gespräche mit dem führt? Oder hattest du auch Mitspielerinnen, die gesagt haben, ey, reg mich nicht auf, lass mich in Ruhe, ich zeig's dir, interessiert mich nicht, was du zu sagen hast, so mäßig?
Ja, definitiv. Also es gibt so und so Spielerinnen. Ich finde halt, der Trainer muss herausfinden, was für Charaktere er hat und dementsprechend halt dann auch umgehen. Weil das ist ja auch wichtig, weil jeder Mensch ist ja unterschiedlich und jeder Mensch braucht eine andere Kommunikation. Und ja, es gibt auch Spielerinnen, die dachten sich ja, ich will jetzt nichts von dir hören oder sowas. Ich zeig's dir halt.
Ja,
Genau.
spannend, dass du sagst, weil wir hatten neulich eine Podcast-Folge, da ging es um Spielvorbereitung, ne? Um Warm-up und dann auch, wann zieht man sich um, wann macht man die Taktikbesprechung, was passiert nochmal direkt vorm Rausgehen und so. Wo es ja, glaube ich, schon in vielen Mannschaften super ähnlich abläuft. Also keine Ahnung, alle kommen raus, gehen kurz am Ball, dann gibt es ein ganz klares Aufwärmprogramm, man geht nochmal rein, jeder macht seinen Scheiß, dann gibt es aber nochmal eine Ansprache und irgendwie ein Motivations whatever, so.
Ja.
Wo Paddy und ich auch drüber diskutiert haben, ist es überhaupt so clever, ne? Weil, keine Ahnung, wenn da jetzt alle im Kreis stehen, du hast so eine Spielerin, die ist vielleicht eher ruhiger, reservierter bei sich und die wird da jetzt so hochgepusht und Musik und let's go, so mäßig. Macht es überhaupt Sinn oder ist es gerade gut und da muss man halt als so eine Spielerin einfach durch? Wie hast du das so wahrgenommen? Fallen dir Spielerinnen ein, wo du denkst, boah, für die war es vielleicht echt gar nicht mal so gut, dass wir da immer so ein Gepusche gemacht haben?
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also ich bin eher diejenige, die ein bisschen
Ja,
hier
so ist nämlich bei mir auch,
boah.
ja.
Oh, das ist echt eine berechtigte Frage und eine gute Frage. Ich glaube, dass das gehört einfach vielleicht zum Ritual dazu, dass man am Ende wirklich halt im Kreis steht. Und es gab ja auch unterschiedliche Ansprachen von Trainern, sage ich mal so. Also ich hatte auch schon mal bei Frauen, kommt drauf an, welche Frau, aber bei manchen Frauentrainerinnen, die ich hatte, war eher so ruhiger und kommt Mädels, wir machen das und das und das und pusht euch selber und so. Aber zum Beispiel Männer waren dann halt ein bisschen noch krasser halt drauf und die sind dann auch lauter geworden und so. Aber also ich hatte einen Trainer, der hat das immer wieder halt ausprobiert und selbst halt mal geschaut, okay, was kommt besser an für die Mädels, weil das war auch sein erstes Jahr in der Bundesliga damals. Und das fand ich eigentlich schon sehr interessant. Also da hat er auch verschiedene Coaching-Methoden, natürlich gibt es ja unterschiedliche, und die hat er halt auch versucht anzuwenden und genau, um zu merken, okay, was kommt bei den Frauen wirklich gut an. Und das fand ich
Ja,
eigentlich schon
voll.
sehr interessant tatsächlich, ja.
Cool. Ich meine, das ist ja für so einen Trainer auch herausfordernd. Hast du da irgendwie einen Kader von 25? Puh, das kannst du ja gar nicht leisten, mit jeden Tag
Nein.
irgendwie ein Vier-Augen-Gespräch zu führen und so weiter. Aber du musst halt vielleicht die rauspicken, wo du weißt, boah, da ist es leistungsabhängig, ob ich das Gespräch führe
Genau.
oder
Und ich
nicht,
finde
vermutlich.
teilweise, dass so eher sogar die Bankspieler, also Spielerinnen, die halt nicht starten, eher die mit an die Hand nehmen musst, weil die haben eher so, okay, wenn ich halt diese 5 Minuten vielleicht bekomme, muss ich halt abliefern. Und die haben halt eher diesen Druck, weil so Stammspielerinnen, okay, die können halt eher mit diesem gewissen Druck, sag ich mal, umgehen, weil die wissen, okay, ich bin gesetzt, okay, ich fokussiere mich darauf, darauf, darauf. Aber wenn du halt ins Spiel reingeschmissen wirst, so teilweise, ist
Ja.
halt auch schwierig, halt damit umzugehen. Okay,
Ja.
stehst du im Rückstand, du musst, keine Ahnung, du führst, wie gehst du halt mit diesen Sachen um? Und das ist halt eher das Schwierigere halt wirklich, wenn du halt nicht startest.
Verstehe. Ja.
Ja.
Jetzt hattest du ja bei Union irgendwie, boah, an die anderen Stationen kann ich mich gar nicht mehr so krass gut erinnern irgendwie, aber bei Union waren ja eigentlich die ersten, korrigier mich, aber 1, 2 Jahre komplett Stammspielerin und jetzt im letzten Jahr hast du ja vorhin schon gesagt, bisschen herausfordernder.
Ja.
Lass mal vielleicht mit den Stammspieljahren angehen, weil man merkt es ja auch, ne? Hat der Trainer dann Gespür dafür oder nicht? Und klar, ist seine Aufgabe, aber eure Mannschaftsleistung hängt ja auch davon ab. So, wie gehst du als Stammspielerin um mit halt den Mädels Nummer 13, 14, 15? So, ohne dass du halt irgendwie, ja, keine Ahnung, manchmal will ich das halt von der Stammspielerin auch nicht hören, die mich dann die ganze Zeit voll labert von,
Ja.
ah, mach weiter, so hast halt leicht reden. So,
Ja, voll, voll.
wie bist du damit umgegangen mit den anderen Mädels?
Ja, es ist definitiv schwierig, weil du willst helfen, teilweise kannst du leider nicht helfen, was ich auch vollkommen verstehe. Aber wir machen halt einen Mannschaftssport und wichtig ist, am Ende des Tages sitzen wir halt alle im selben Boot. Und ich sage immer, auch die 26. Spielerin muss halt funktionieren, damit man erfolgreich ist. Und ich habe halt auch immer den Personen halt mitgegeben, den Mitspielern mitgegeben, hey, vielleicht kriegst du halt diese 5 Minuten, vielleicht kriegst du 2 Minuten, vielleicht kriegst du 10 Minuten, aber du musst halt ready sein, weil wir dich halt brauchen, weil du halt für uns vielleicht das entscheidende Tor oder das entscheidende Tor für den Gegner verhinderst oder sonst was oder diesen entscheidenden Lauf machst, was halt wirklich sehr wichtig ist halt fürs Team. Und das ist halt so wichtig, dass man sich wirklich reflektiert, selbstkritisch ist auch. Und natürlich halt jeden Tag halt darum kämpft, um sich weiterzuentwickeln, weil im Endeffekt geht es ja um dich selber und du willst dich ja weiterentwickeln, damit du vielleicht nächstes Jahr angreifen kannst oder damit du nächstes Spiel, vielleicht kann es sein, dass du 10 Minuten reinkommst und die Trainerin oder Trainer feiert dich so krass, dass du anfängst. Du weißt ja nie, was kommt. Genau, dass man einfach ready ist. Und klar kann man als Stammspieler leicht reden natürlich, aber ich war halt auch schon mal auf der Bank und es hat sich halt plötzlich das ganze Rad gewendet und dann musste ich halt plötzlich liefern. Ja. Und dann war ich plötzlich Stammspielerin wieder. Ja. Also
Ja,
ist schon Erfahrung
crazy.
halt natürlich, ja.
Würdest du sagen, jetzt, ne, jetzt entwickelt sich das ja auch gerade auch finanziell ein bisschen anders beim Frauenfußball, aber gab es auch Momente, wo du halt einfach gezweifelt hast, wo du gesagt hast, Junge, ich stecke hier so viel Aufwand, dies, das, rein, wohne nicht bei meiner Familie, verdiene, puh, schwierig. Warum mache ich eigentlich die ganze Scheiße hier? Oder gab es so einen Moment nie?
Doch, es gab immer wieder solche Momente.
Und
Vor
warum
allem
hast du nicht
halt,
aufgehört?
weil du halt schon so viele Jahre da reingesteckt hast und du denkst dir, hey, nur wegen dem Trainer oder nur wegen der einen Sache gebe ich halt nicht auf. Und das ist halt so mein Mindset und ich denke auch so, hey, ja, vielleicht ist es gerade eine schwierige Situation, aber im Endeffekt wächst du ja nur. Und nur wegen solchen Situationen bist du vielleicht der Mensch, der du bist. Und im Endeffekt, ja, im Fußball kann es schwierig, aber im Jobleben oder im normalen Leben, sag ich mal so, kann es ja genauso sein.
Fair. Ja, ich habe
Ja.
mal so ein, war schon ganz lange her, aber das hat mich übelst geprägt, so ein Insta-Reel gesehen. da war so eine Turn-Olympiasiegerin oder so im Interview. Und da ging es halt auch um, hast du mal jemals dran gedacht, aufzuhören und so. Und dann hat sie erzählt, als sie noch jünger war, ihre Mutter, so manchmal ist sie, die Sportlerin, nach Hause gekommen vom Training und war so, ey, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich hasse Turnen, bla. Mhm. Und dann hat die Mutter so gesagt, ey, du kannst jederzeit aufhören. Mhm. Und dann, es war auf Englisch, war sie so, but you need one more good day. Und so, du, man hört nicht auf, wenn es schlecht läuft, weil dann ist die Gefahr viel zu groß, dass es halt aus einer Laune heraus ist.
Ja.
Aber genau, und dann hat sie so erzählt, ja, dann bin ich wieder im Training und irgendwann fragt mich meine Mutter, und wie war's? Und sie so, ja, es war richtig geil. Und dann sagt die Mutter so, ja gut, jetzt kannst du aufhören. Genau, und dann war sie so, hä, was redest du? Ich wollte niemals aufhören. Und das hat mich übel geprägt, weil ich dachte, ey, wenn es schlecht läuft, darfst du nicht aufhören, weil dann ist es nur eine, oder dann ist die Gefahr groß, dass es nur eine Laune ist. Aber wenn es wieder gut läuft und du willst immer noch aufhören, total in Ordnung, so, weil dann ist einfach wirklich eine Entscheidung aus dem Herzen raus, ich habe keinen Bock mehr. Und das ist ja auch in Ordnung.
Ja. Das hat ja auch so damit zu tun, oder ich sag auch immer so, mit der Karriere willst du ja schon auch bei einem Hoch halt aufhören und nicht, wenn du wirklich im Tiefpunkt bist. Oder klar kann es mal vorkommen, dass du verletzt bist, dass du nicht wieder zurückkommst und so weiter. Das kann ja immer sein. Aber so mein Traum halt zum Beispiel auch für die Nationalmannschaft ist, dass ich halt wirklich endlich mal bei einem großen Turnier halt mit dabei bin und dann kann ich wirklich aufhören. So. Klar, wenn es halt nicht der Fall ist, dann ist es halt so. Aber ich habe halt alles dafür getan. So.
Voll.
Und ja, auch in der Karriere so ist es halt genauso, dass du halt erfüllt bist einfach. Und ich glaube, du merkst es auch selber dann irgendwann mal, wann der Zeitpunkt halt da ist.
Ja, ich habe vor ein paar Wochen auch mit einem Kumpel gesprochen, der, bei dem lief es gegen seine Karriere eigentlich auch immer bergauf. Und jetzt so die Rückrunde, hat er wenig Spielzeit gehabt und hat halt auch in den 10 Minuten, die er bekommen hat, nur so okay gespielt und so. Und dann haben wir da halt auch so drüber gesprochen und dann war er so, nee, irgendwie hat er richtig Bock auch mal auf so eine Zeit, weil er irgendwie, das hatte er noch nie. Und schauen wir mal, so wie das jetzt wird. Ich denke, es war gut, dass es in der Rückrunde war, weil dann ist die Saison zu Ende, dann gibt es einen Neuanfang, einen Cut und so, aber voll, das ist, da kracht's, ey. Aber ich glaube, davon hatten wir es auch, weil wenn man jetzt natürlich so wie du auch sein ganzes Leben Fußball spielt und dann macht man das auch noch so plus minus ja zu seinem Beruf und das ganze Leben ist irgendwie so auf Fußball ausgelegt, ne? Viele Freundinnen spielen ja auch in der Mannschaft und so weiter. Wie wichtig findest du es, auch halt Freundinnen zu haben, die entweder erstmal bestenfalls überhaupt nicht mit dir in der Mannschaft spielen oder halt auch vielleicht sogar welche zu haben, die mit Fußball mal gar nichts zu tun haben? Oder sagst du, nee, übel geil, alle meine besten Freundinnen sollen immer bei mir in der Mannschaft sein. Ich liebe das, dass wir immer nur drüber sprechen, ob wir jetzt Meister werden oder nicht.
Nee, also ich habe auch definitiv Freunde außerhalb vom Fußball, aber nicht sehr viele. Und ich habe sie durch den Fußball eigentlich kennengelernt. Weil früher hatte ich klar Freundinnen außerhalb vom Fußball und vom Leistungssport, aber die können halt einen nicht verstehen. Nur diejenigen, die schon Leistungssport gemacht haben und Leistungssport machen, können halt verstehen, okay, hey, ja, sie kann wirklich nicht oder ja, sie kann wirklich nicht feiern, weil sie halt ein Spiel hat. Und das ist halt so ein bisschen das Tricky dabei halt. Verstehe. Und deshalb habe ich tatsächlich wirklich Freunde, klar, die spielen jetzt nicht mehr Fußball, aber die kennen halt das Businessgeschäft so ein bisschen und das erleichtert halt einem schon und ja.
Verstehe ich, ja. Ja, und ich meine, du hast ja auch eine Schwester, die hat ja jetzt mit Fußball außer Zuschauen wenig am Hut, sagen wir mal so.
Nee, leider nicht. Aber sie hat mich immer unterstützt tatsächlich, das war schon krass, auch wenn sie vielleicht nicht, einen Pass kriegt sie schon noch hin, aber ja, alles andere ist ein bisschen viel. Jonglieren kann sie auch noch bisschen.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch einfach wertvoll, wenn sich auch in der Familie nicht alles Fußball.
Voll.
Weil, also wie gesagt, wir haben ja angesprochen, plus minus, wie alt du bist. Jetzt wirst du ja trotzdem auch, oder was heißt trotzdem, immer noch ein bisschen weiterspielen. Aber wie siehst du das? Also, ne, wir haben ja auch gesagt, auf dem Hoch aufhören ist das Geilste, aber ein Stück weit, wenn man halt aufhört mit Spielen, dass man halt irgendwie auch ein Stück seiner Identität aufgibt, weil man so viele Jahre halt so nach dem Motto, ja, Nasi ist die Fußballspielerin.
Ja.
Okay, und jetzt ist auf einmal nur noch Nasi. Wer ist eigentlich Nasi? So nach dem Motto. Ja. Denkst du darüber auch nach oder spielt das gar keine Rolle?
Nee, ich glaube, meine Liebsten wissen halt, wer Nasi ist. Und ich meine, die Fans oder die Außenstehende, die kenne ich halt jetzt persönlich nicht so krass. Also die wissen, wie ich bin, weil ich halt da hingehe, weil ich mit denen spreche. Aber damit beschäftige ich mich noch gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe halt auch studiert und alles. Und ich weiß, dass ich halt, dass es auch ein Leben nach dem Fußball gibt. Und ich freue mich auch mega darauf, weil du halt einfach deine Zeit selber einteilen kannst, so wie du es möchtest. Klar, musst du auch arbeiten und so, so ist es ja nicht, aber du hast halt Samstag, Sonntag dann frei. Also es ist schon nochmal eine andere Lebensqualität, sag ich mal so. Und ja,
absolut.
Brückentage kannst du auch in Urlaub fliegen und sowas. Und das gibt es halt bei uns jetzt halt nicht. Und klar, also ich freue mich jetzt auch auf die Zeit, die mir halt noch bleibt beim Fußballspielen. Und ich will die auch nochmal genießen und Spaß haben. Und dann freue ich mich natürlich auch auf die, auf das Leben danach, sag ich mal so.
Cool, cool. Ja. Ja, lass mal kurz, du hast jetzt so Fans angesprochen, so von außen betrachtet. Ich war jetzt, glaube ich, 1, 2, 3 Mal beim Spiel bei Union da. In Sinnenfingen war ich. Boah, Meppen und Kloppenburg. Meppen habe ich, glaube ich, nur ein Spiel gesehen. Ich weiß nicht, aber was die Fans angeht, war ja jetzt wirklich eine ganz andere Hausnummer bei Union, oder?
Ja, das war verrückt. Also klar, in der ersten Saison waren wir an der Dörfelstraße noch. Das war wirklich so ein Platz, nur mit einer Tatanbahn. Aber sogar da waren wirklich 100 Fans jedes Spiel, also in der Regionalliga. Also das gibt es bei Frauen nicht so oft, sage ich mal so. Und dann ist es wirklich, je mehr wir Spiele gewonnen haben und so weiter, kamen immer mehr Fans und so weiter. Und dann gab es wirklich auch, ich glaube, irgendwann mal bis zu 300 Fans dort. Also das war schon verrückt. Auch mit den Auswärtsfahrten in der Regionalliga waren die auch mit dabei. Und klar, dann haben wir Legationsspiel im Stadion in der Alten Fürsterei gespielt und da war es halt krass.
Oh, ich habe einfach Gänsehaut, das ist geil.
Das war heftig, ja. Richtig. Also krass, es war einfach ein krasses Spiel auch einmal und natürlich auch die Fans, also ich glaube, das Stadion war fast ausgebucht, also voll.
Ja.
Genau, und das war schon verrückt und klar, jetzt zweite Liga war es dann auch, ich glaube, durchschnittlich immer 5.000 ungefähr Fans und jetzt in der ersten Liga war es halt, ich glaube, noch mal ein bisschen mehr.
Geil.
Und ja.
Aber was warst du für eine? Warst du so eine, die so auf cool gemacht hat und so, aber ja, ich spiele mein Spiel und lass mich nicht beeinflussen, auch nicht in keinster Weise so? Oder hattest du schon immer mal wieder so Momente, keine Ahnung, Ball ist im Aus, Freistoß, wie auch immer, und guckst dich so um und denkst so, Junge, wie geil ist das eigentlich gerade?
Also ich war, also ich habe schon so meine Blende gehabt und ich habe halt mein Spiel gespielt. Also ich war nicht dadurch nervös oder aufgeregt oder sowas, weil viele haben das ja auch. Aber klar, beim Freistoß oder sowas, weil ich habe ja auch Freistöße geschossen, war es halt schon so ein geiler Moment einfach, wo du merkst, hey, die sind da. Also die Fans tragen dich einfach durchs Stadion. Und das ist halt schon einfach ein geiles Gefühl. Und dann, wenn du natürlich auch ein Tor machst oder so, dann eskaliert es ja komplett. Das war natürlich schon so Momente oder wenn es halt 1-0 oder so stand oder halt, wenn wir nur eins mit einem Tor geführt haben, habe ich die Fans halt schon so gestimmt, hey, komm, wir brauchen euch. Und ja, also ich bin schon so, sag ich mal, enger so mit den Fans und versuche halt ein bisschen auch die Stimmung halt aufrecht zu erhalten. Aber das machen die auch schon alleine sehr gut. Und
aber ich finde es auch schön halt, weil ich glaube, es kann auch passieren, dass man in so ein ich bin zu cool dafür, Modus rutscht und so. Ja, klar, ich bin Bundesliga, natürlich sind hier Fans, was soll das? Natürlich 10, 15.000, ich spiele einfach, ist dasselbe wie immer. Und das finde ich so schade, weil ist es halt nicht so. Ja, das Spiel ist dasselbe, du spielst einfach Fußball, aber Junge, guck dich mal um, genieß es doch auch mal, der Weg voll, war geisteskrank hart. Und jetzt kriegst du so ein Geschenk, dass du hier spielen darfst.
Ja, es ist halt so, weißt du, wir haben halt an der Dörfelstraße angefangen. Es ist halt der Weg, wie du halt gegangen bist. Also ich habe in der Regionalliga gespielt, in der zweiten Liga, in der ersten Liga. Und wenn jemand halt schon in die erste Liga kommt und das halt schon so kennt sozusagen dann von Union, dann ist es halt leider halt vielleicht auch selbstverständlich halt für manche. Und ich glaube, wir älteren Spielerinnen schätzen das halt schon noch mal mehr. Weil auch in Sindelfingen damals. Also ich glaube, nur unsere Eltern waren da zuschauen.
Ja.
Und ja, also und deshalb kennen wir das halt und deshalb sind wir halt umso dankbarer einfach. Und das finde ich halt so ein bisschen schade tatsächlich. Aber man versucht halt auch als ältere Spielerin halt das auch den Jüngeren halt mitzugeben, hey, nimmt das auf, seid dankbar und es ist halt die Fans, ja, die sind für euch da. Und wenn ihr halt nicht gut mit den Fans umgeht, dann wird das halt nicht mehr so sein.
Ja. Ja, das finde ich auch einen Punkt, weil, ne, klar kann man nervös sein und so, wenn da auf einmal mehr Zuschauer sind. Und ich, also es ist nur von ganz weit weg irgendwie, aber ich habe das Gefühl, manchmal ist eher die Taktik, versuch das alles auszublenden und ignoriere das und spiel einfach dein Spiel. Aber ich glaube nicht, dass das für jeden das Richtige ist. Für manche ist vielleicht auch das Richtige, das so übel aufzusaugen.
Aufzusaugen,
wie geil ist es?
Ja, voll, definitiv.
Voll cool. Ey, ja, lass mal kurz einen Ausflug machen, wenn wir jetzt schon bei Union sind. Jetzt hat es wieder ein bisschen abgeschwächt, Gott sei Dank. Aber jetzt war Union natürlich auch, wie sagt man, in der Presse oder Schlagzeilenverein, ein bisschen mit, wie heißt Marie-Louise Itta?
Ja.
Teil mal kurz deine ersten Gedanken, deine erste Einschätzung, als du das mitgekriegt hast, was da jetzt gerade für ein Move passiert ist.
Also erstmal kenne ich ja Louis. Sie war auch ein halbes Jahr bei uns in der zweiten Liga damals und wir haben auch den Aufstieg dann zusammen gefeiert. Also ich finde es mega cool und ich bin auch einfach stolz auf sie, weil sie das halt gut gemacht hat jetzt auch. Und ich finde, dass sie ja halt schon so ein Statement halt gegeben hat, dass wir Frauen halt auch eine Trainerrolle, männliche Trainerrolle in der ersten Bundesliga halt machen können und das auch bewältigen können. Und ja, sie hat es halt auch gezeigt und es war halt schon was Schönes.
Und jetzt, also du hast ja angesprochen, die war auch bei euch. Ich meine, als Sportdirektor, Vorstand, selbst wenn ich von ihr überzeugt bin, bleibt ja ein Riesenrisiko, jetzt so einen Move zu bringen.
Ja,
so,
ja.
Verstehe ich. Aber was glaubst du, was hat sie irgendwie, was dazu geführt hat, dass die gesagt haben, nee, Mann, mach das jetzt? Weil, verstehst du, wie ich meine?
Ja, ja, also ich glaube, letztes Jahr war sie auch schon mal Co-Trainerin auch, als Urs Fischer, glaube ich, gekündigt worden ist oder sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war sie mal Co-Trainerin. Und da hat sie ja auch schon so ein bisschen vielleicht auch den Draht zur Mannschaft gefunden und so weiter. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass die Spieler halt hinter den Trainer stehen und dass man halt auch mit den Spielern halt klarkommt. Und klar kann die Presse sagen und tun und machen, die wollen ja eh Unruhe halt stiften, so gefühlt immer wieder, dass man halt mit Ergebnissen halt abliefert. Und dann kann man das halt nur so halt leider halt zeigen, ja, dass es halt, dass auch eine Frau das schafft. Weil ich meine, wenn ein Mann zum Beispiel verloren hätte beim ersten Spiel, was sie ja leider auch verloren hat, hätte niemand was gesagt und jetzt, ja, Frauen können das nicht. Ja, aber die muss sich ja auch erstmal mit der Mannschaft zusammenfinden und alles. Also es ist ja trotzdem ein Prozess so und es geht ja nicht von heute auf morgen, nur weil der Trainerwechsel da ist, dass man ja plötzlich gewinnt oder so. Also es hängen ja viele Faktoren halt zusammen und ja, aber es hat sie ja am Ende ja sehr, sehr gut hinbekommen.
Ja, Gott sei Dank.
Ja.
Aber richtig, richtig schön. Ich meine, das war ja schon ein riskanter Move. So ist es ja nicht. Also, das kann man ja schon mal einfach so offen und ehrlich sagen. Also, aber auch Respekt, den musst du erstmal machen in so einer Situation.
Ja.
Aber ja, voll schön. Was würdest du denn sagen? Ne? Ich lass mal überlegen. Ich glaube, ich hatte nur ausschließlich männliche Trainer. Deswegen kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Würdest du sagen, es gibt schon so Unterschiede zwischen Frauentrainern, Männertrainern, die immer ähnlich sind? Oder ist es einfach völlig individuell und man kann überhaupt nicht pauschalisieren, das ist eher so Tendenz Mann, das ist eher Tendenz Frau?
Also ich hatte auch eine Trainerin, die hatte auch Ansprachen wie ein Mann. Also die hatte auch auf den Tisch gehauen und so weiter. Aber ich hatte auch männliche Trainer, die halt auch eher ruhiger waren. Also man kann es, das ist so individuell, einfach vom Charakter her, wie der Mensch halt ist und in welchem, wie er das natürlich der Mannschaft halt rüberbringen möchte. Also was für eine Coaching-Methode er halt anwendet oder sie. Ja.
Wie war der Vibe dann bei euch in eurer Mannschaft im Verein, als sie das verkündet haben? War so eieiei oder?
Nee, die stehen ja komplett dahinter. Also auch dadurch, dass sie auch die Frauenmannschaft ja auch komplett unterstützen. Also das wurde ja auch schon in der Regionalliga ja gezeigt, dass sie wirklich hinter der Mannschaft stehen. auch vom Vorstand her, weil ich meine, welcher Regionalligist spielt jetzt im Stadion halt?
Ja.
Klar haben ja jetzt auch welche nachgerückt und so weiter. Zum Beispiel Hertha hat ja auch im Olympiastadion jetzt auch letztens gespielt, was halt mega cool ist so. Aber ja, das gab es halt nicht. Oder der VfB ja genauso. Das gab es halt echt nicht oft. Und deshalb finde ich das halt umso schöner, dass wir halt als Union Berlin das halt als erstes sozusagen gemacht haben. Genau.
Cool, richtig schön, richtig schön. So ein bisschen Richtung Abschluss, sage ich mal, bevor wir so versuchen, ein paar Kernpunkte zusammenzufassen. Wenn der Paddy und ich sprechen, dann machen wir immer eine Übung des Monats. Das machen wir normalerweise mit den Gästen weniger. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, so was ist deine Lieblingsübung aus dem Training? Was fällt dir als erstes ein?
Freistöße.
Freistöße. Geil.
Ja.
Aber einfach Ball hinlegen, ballern oder
Ja,
gibt es
halt
auch noch
schon mit
was,
einer
einen
Mauer,
intellektuellen
Torwart.
Faktor dazu?
Nein,
Okay.
nein, nein, schon halt alles so. Aber ja, Freistöße und ansonsten, ja, schon Torschuss tatsächlich, ja.
In allen Variationen einfach.
Ja, alles Mögliche, ja.
Geil. Einfach
Ja.
bolzen.
Einfach bolzen wie
Einfach
früher, ohne
bolzen.
warm machen.
Ja, einfach.
Wenn ich das jetzt mache, ich kriege eine Zerrung direkt, ey. Ja.
Okay, lass mal versuchen, so ein bisschen so die ein, zwei Key Messages so rauszuarbeiten aus deiner Perspektive. Also wir haben ein bisschen über den Weg gesprochen, wir haben über gute Trainer, schlechte Trainer, über Druck, über Umgang damit, über Bank, nicht Bank, Union auch noch mal ein bisschen gesprochen. Was würdest du sagen, wenn du jetzt unser Gespräch zusammenfassen müsstest? Was wären so die ein, zwei, drei Takeaways?
Ja, auf jeden Fall, dass man als Trainer herausfinden muss, was für Charaktere man hat in der Mannschaft, dass man halt auch dementsprechend halt umgehen sollte, wie man halt mit den Spieler oder Spielerinnen kommuniziert. Genau, und dass man halt, ja klar hat man die Startelf, aber dass man halt auch großen Wert halt auch auf die Ersatzspieler halt legt oder Ersatzspielerin, weil im Endeffekt können die sogar das Spiel halt teilweise auch drehen. Und genau, dass sogar der unwichtigste Spieler, sage ich mal so, auch vielleicht der wichtigste Spieler sein kann. Ja.
Schön, sehr schön. Wir haben zum Abschluss immer unsere Uff,
Oh Gott.
Kategorie magisches Dreieck.
Zeit für das magische Dreieck. Mensch, Trainer, Vorbild.
Weil der Podcast heißt ja Perspektivwechsel, Mensch, Trainer, Vorbild. Weil irgendwie, ich finde, man rutscht immer wieder in die oder die Perspektive eben. Und das finde ich auch wichtig. Deshalb haben wir hier drei/vier Kategorien. Und zwar, je nachdem, wer vor mir sitzt. Und da jetzt noch eine aktive Spielerin vor mir sitzt, es sind für dich die drei Kategorien, zu denen du auswählen darfst. Und dann gibt es eine Frage und die kann ein bisschen tiefgründiger sein.
Oh,
Die
okay.
darfst du dann noch abschließend
Okay.
beantworten. Also du darfst auswählen zwischen Mensch, Spieler oder Vorbild.
Vorbild.
Wollen wir noch mal
Oh
sehen,
Gott, ich bin gespannt.
was. Ich suche auch eine gute Frage raus.
Okay. Ja, aber du kannst nicht immer anschauen, was du machst.
Warte, okay. Also, was haben wir hier? Nee, die hatten wir neulich erst. Warte, ich will eine gute.
Willst du ja den Mensch nehmen?
Oh, nee, das ist gut.
Okay.
Okay. Welche drei Werte willst du aktiv vorleben?
Welche drei Werte will ich aktiv vorleben, ja? Dankbarkeit, Vertrauen, dass die Kids oder die anderen, die das halt aufnehmen, dass man wirklich an sich glauben soll und dann an sich vertraut, Selbstbewusstsein hat. Und dass man halt einfach auf dem Spielfeld halt merkt, dass man Spaß hat.
Freude einfach als
Freude,
dritten
genau,
Wert.
ja.
Ja. Also Dankbarkeit, Vertrauen und Freude.
Ja. Ich glaube,
Das
ja.
finde ich ganz toll. Klingt
Okay.
ganz schön.
Sehr gut.
Cool, meine Liebe. Ich danke dir, dass du dir die Zeit in deiner Halbsommerpause
Ja.
kurz genommen hast,
Sehr
um mit
gerne.
uns ein bisschen zu quatschen. Wir wünschen dir alles Gute jetzt für den Sommer und dann bestenfalls für die nächste Saison, wo auch immer.
Schauen wir mal.
Ja, schauen wir
Dankeschön.
mal.
Ja, ich bin
Such
auch
dir eine
gespannt.
schöne Stadt aus, dass
Ja,
wir
damit
auch
du
gut
kommen kannst.
besuchen. Ja, scheiß Meppen, Kloppenburg. Berlin war jetzt richtig schön. Deswegen such eine schöne Stadt
Ja.
dir
Alles klar.
aus. Perfekt.
Perfekt.
Danke dir, meine Liebe.
Danke auch.
Das war Perspektivwechsel. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, folge uns auf deiner Lieblingsplattform und teile uns deine Gedanken mit. Bis zur nächsten Folge, wenn wir gemeinsam wieder die Perspektive wechseln.